Zwei Spiele in der Nations League sind gespielt. Die Schweiz verliert ohne Xherdan Shaqiri insgesamt 1:6. Der FCB verliert mit Xherdan Shaqiri 0:6. Der Videobeweis verhindert mehr Goal als der Gregor Kobel. Und dem Granit Xhaka klingt der brillante Beweis, dass es ohne ihn nicht geht, indem er sich fürs Spanien-Spiel eine Pause nimmt. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, dem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, allerdings nicht bei mir. Ich bin ins Exil auf Genf gegangen, sitze neben dem Stadion, falls ich ein bisschen anders stehe als die anderen. Aber in Zürich im Studio steht der Thomas Schifferle, wo sich der Chefposten geschnappt hat und ich sehe ihn so halb auf der Kamera, so halb.
Komisch, wie heisst der Spruch? Komisch Katz zum Haus aus, dann zum Mäuse, oder?
Auf dem Tisch.
Oder auf dem Tisch, einfach irgendwo, genau. Guten Tag, Florian.
Darum sehe ich dich nur halb, wenn du auf dem Tisch stehst, genau. Dann ist außerhalb von meiner Sichtweite der Tillmann Pauls.
Ich war natürlich als Erster hier, einfach, dass es nochmal gesagt ist. Und ich habe gesagt, als wir die Mikrofone eingerichtet haben, ja, nein, eigentlich steht, glaube ich, keiner auf dem Chefposten heute, weil die Plätze sind so ein bisschen verteilt. Aber da habe ich Thomas natürlich wieder unterschätzt, dass er sich den Platz direkt krallt, wenn die Chance da ist.
Und der Dominik Wiemer ist aus Bern auf Zürich gereist. Ich sehe ihn auch nicht, aber ich weiss, dass er gestern noch bis heute Morgen geschafft hat. Darum grosses Bravo an dich, dass du es trotzdem von Bern auf Zürich geschafft hast.
Sehr gut. Ja, bekomme ich noch Blumen, oder was?
Ja, also ich hätte es heute vielleicht nicht, außer der Thomas hätte dabei, aber ich glaube, er hat keine dabei. Gut, also wir haben eigentlich, ganz kurz, wir haben ja den Wettbewerb letzte Woche lanciert. Und ich bin absolut begeistert. 990 Menschen haben bis jetzt mitgemacht. Und ich glaube, die 1000 schaffen wir noch. Wir lassen es bis am Freitag noch laufen. Und vor allem haben die Menschen den Wettbewerb gefunden, obwohl ich natürlich völlig das verkackt habe mit dem Episodenbeschreib. Ich habe irgendwie gemeint, das aktualisiert es, wenn man das neu macht. Ich habe einen absoluten Knüppel abgeliefert. Ich mache jetzt den Wettbewerb in Episodenbeschreib. Wer es letztes Mal nicht zugelost hat, wir haben 250 Folgen gefeiert und wer gewinnt beim Wettbewerb, muss zu uns mitschwätzen in einer Folge. Und bis jetzt hat Öppo tatsächlich 14 von 14 möglichen Punkten gemacht. Also es ist schon wahnsinnig ein schwerer Wettbewerb, also ein schweres Quiz. Aber Öppo hat es also geschafft, 14 von 14 Punkten. Aber ich glaube, wir tun es so ein bisschen ausweiten. Aber ich sage, ab 12 Punktgruppen in Verlosung, würde ich sagen. Oder was meinst du, Thomas? Du hast ja nicht einmal, 12 geschafft.
Was hast du gesagt? 10?
Ja, 10.
Nein, 12 ist gut. 12 ist gut.
Falls ihr noch nicht mitgemacht habt, macht mit. Es würde mich extrem freuen, wenn wir den Tusker noch knacken. Das wäre sehr cool und wir steigen ein.
Ja, wir haben einfach besser gespielt, als wir besser gespielt haben, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt. Und so passieren dann halt auch mal individuelle Fälle, was normal ist. Aber ja, wenn man besser spielt ohne Druck, dann ist man nicht mehr beim Gegenspieler und dann können sie auch aufdrehen, wenn sie dann den Ball gewinnen. Und dann laufst du so Konter rein. Und ja, für das sind wir bestraft worden. Man muss ehrlich sagen, schlussendlich ist es verdient gewesen, weil wir haben zu wenig gemacht.
Das war Manuel Akanji nach dem 1:4 von der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien in Genf. Er ist als Captain aufgelaufen, weil der Granit Xhaka sich hat beurlauben mit einer gelb-roten Karte in Kopenhagen beim 0:2 gegen Dänemark. Und man muss sagen, die Schweizer haben einmal lang in Unterzahl gespielt, Nerven und Spiel verloren. Dann haben sie einmal extrem lang in Überzahl gespielt und haben das Spiel auch verloren. Es ist so ein bisschen September, wie man sich gewohnt ist. Ich glaube, das letzte Mal in der Nations League ist man mit 3 Niederlagen gestartet. Also von dem her, eine hat man noch offen. Aber so, es ist schon, man hätte ja gedacht, ja, das Sommermärchen, wahrscheinlich ist es schwierig, das in September überzuretten von der Europameisterschaft, aber es ist jetzt schon sehr, sehr ernüchternd.
Ja, es ist ein harter Aufprall in der Realität, wenn du vergleichst die Deutschen, die mit einem 5 gegen Ungarn startet und die Euphorie weitertragen, ist bei uns genau das Gegenteil der Fall. Also, natürlich haben wir gewusst, dass es nicht so weitergehen kann, dass das eine Ausnahme ist. Aber dass es gerade so brutal ausfällt, also das hätte ich nicht gedacht. Es sind verschiedene Umstände, die dazu geführt haben. In Dänemark andere als gestern Abend in Genf. aber es zeigt halt schon, wie sensibel dass das Gebilde Nationalmannschaft ist, dass er das nicht viel verbreitet. Und wenn immer wieder davon erzählt wird, wie gross die Breite sei, dann ist das halt einfach ein Selbstbetrug.
Ja, also das denke ich, das ist so wirklich ein Fazit aus diesen zwei Spielen. Also die fehlende Breite. Also EM hat mir ja immer wieder gesagt, oh, plötzlich hat die Schweizer, die haben plötzlich eine Bank, die können plötzlich Spieler bringen. Da ist etwas vorhanden. Und klar, die zwei Matches haben jetzt eigentlich mehr oder weniger das Gegenteil bewiesen. Es spielt natürlich eine Rolle, dass drei Spieler zurückgetreten sind, wobei Sommer, Kobel, glaube, das ist sicher ein gleichwertiger Satz, mindestens. Vor allem der Schär. Der Schär, der Rücktritt, der hat ja der Jacking gesagt, der hat ihn getroffen. Und das, denke ich, das hat man jetzt auch in diesen zwei Spielen gemerkt. Also der Schär ist für mich der Spieler, der deutlich hat gefällt. Und es hilft halt dann nicht, dass Zakaria, der Captain in Monaco ist mittlerweile, der dort wirklich eine gute Rolle hat, einfach für die Schweiz kein gutes Länderspiel kann zeigen.
Ja, und also es ist ja irgendwie so, man hat jetzt während der EM gesehen, dass es so gewisse Positionen, gewisse Spieler, Ebischer zum Beispiel, auf Positionen verträgt, wo sie nicht gelernt haben, das zu spielen, wenn so das Gerüst stimmt, wenn Granitschaka da ist, wenn alles so ineinander greift. Aber wenn man dann halt Ebischer auf dem Platz hat, dann fällt Silvan Widmer kurz vor Anpfiff noch aus gegen Spanien. Gregor Wüthrich, ja, Innenverteidiger, aber auch auf dem Niveau nicht die Erfahrung gegen Mannschaft wie Spanien. Und wenn dann einfach so auf mehreren Positionen Spieler sind, die da eigentlich nicht wirklich zu Hause sind, wenn da noch so der Ordner mit Granitschaka fehlt, dann sieht man eben, dass da dann die Qualität fehlt, vor allem wenn dann der Gegner Spanien heißt.
Lass uns doch schnell chronologisch vorgehen, völlig atypisch für uns. wenn man jetzt die beiden Spiele so als Film vor sich nimmt, dann fängt es eigentlich gut an. Ich habe so nach 10 Minuten gedacht, dem Spiel in Kopenhagen, hey, die shooten ja genau gleich weiter wie in Deutschland. Viel Ballbesitz, mit dem Ebischer, der ins Zentrum geht, sehr dominant. Gut, dann haben jetzt auch nicht so gewirkt wie eine Mannschaft, die absolut Bock hat, irgendwie jemals in die Offensive zu gehen. Aber es hat eigentlich super ausgesehen. Und dann ist es so Schritt für Schritt schlechter geworden. Also die erste Halbzeit ist dann einfach langweilig geworden, weil ich glaube, das Dänemark auch, ich glaube, auch wissenschaftlich betrachtet, eine von der eher langweilig spielenden Mannschaften auf dieser Welt ist. Die haben ja auch in der Europameisterschaft sich eigentlich praktisch geweigert, Goal zu schiessen. Und nachher kommt der Platzverweis gegen den Nico Elvedi, der lustige. Da können wir vielleicht dann auch noch drüber reden. Und dann geht es eigentlich drab. Also bis am Schluss dann noch gegen 10 Spanier 2 gegen Goal fassisch.
Ja, also ich meine, was bemerkenswert war in Kopenhagen, wie die Mannschaft Nerven verloren hat. Und da hat, also wir müssen jetzt nicht zum Schuld einfach nur am Schiedsrichter in die Schuhe schieben, aber da hat natürlich der Schiedsrichter mit dem VAR zusammen ganz, ganz einen wesentlichen Anteil mit einem unglaublichen Fehlurteil betreffend die Rohkarte vom Nico Elvedi. Ich meine, Elvedi sieht in dieser Szene grundsätzlich nicht gut aus, weil er hat Vorsprung und wird locker überholt. Und dann wird er noch gefällt vom anderen. Er kommt dann zur Bestrafung unter die Rohkarte über, wo er eigentlich dafür müsste einen Freistoß bekommen. Aber nachher, wie sich die Mannschaft, also man muss ganz klar sagen, der Granitschaka verloren hat, disziplinarisch verloren hat, ist also schon erstaunlich gewesen. Ich meine, man kann sekundenlang mit den Arm wedeln und sagen, die anderen sollen endlich mal den Böden ausspielen, wo der Embolo am Boden liegt. Man könnte ja die Zeit auch nutzen, um sich zu konzentrieren und um Verteidigungsarbeit zu leisten. Dann würde das Goal vielleicht auch nicht fallen.
Oder mit den Armen wedeln und den anderen Leuten zeigen, zumindest was mit anderen.
Genau, das kann er ja auch. Das kann er eigentlich ja, unser Freund Granitschaka. Was ich nachher mit dieser Rudelbildung, die es gegeben hat, was ich dort dem Schiedsrichter vorwerfe, er muss doch schmücken, wie es da kocht auf dem Platz. Also dass es Schaka gegen Heuberg, dass die wahrscheinlich nicht gerade den Ferien gebucht haben miteinander für den Winter, sondern da ist also der Schaka doch relativ heftig auf den los und hat dann noch hinten um den Hals gelangt. Und wenn du es falsch verstehst, könntest du es noch als Tätlichkeit anschauen. Dann müsste der Schiedsrichter, der doch ein erfahrener Schiedsrichter ist und wo ich schon ganz hervorragende Match gesehen habe von dem, beispielsweise an der WM in Katar, dann müsste die Schiedsrichter die zwei Spieler nehmen und mit denen auf die Seite gehen. Und einmal 30 Tage, einmal die Buben.
Aber hast, einmal drei. Hä? Hast du das Gefühl, danach wird Granitschaka sagen, okay, alles klar, spiele ich in Ruhe zu Ende heute?
Nein, darf ich noch schnell fertig sagen? Dann gäbst du dem Spieler die Chance, durchzuschnaufen, einfach mal beruhigend auf dich einzureden. Das würde ich jetzt von einem Schiedsrichter, von einem erfahrenen Schiedsrichter, hätte ich das in dem Moment erwartet. Wenn der Schaka sich nachher nicht in den Griff überkommt, selber tut.
Ja. Okay, das kann man so machen. Vielleicht ein Top-Top-Schiedsrichter hat das vielleicht auch so gemacht. Und trotzdem finde ich, es ist einfach rein allein Granit Xhaka sein Fehler. Das darf ihm nicht passieren. Er muss sich dort irgendwie einfach wirklich beruhigen können. Er weiss das ja auch. Also, das
hat Dominik, ich sage nicht das Gegenteil. Ich sage nur vom Schiedsrichter aus, würde ich so etwas erwarten.
Aber es ist dann so nach Kinderbetreuung. Und das ist der Granit Xhaka. Er ist 31, er ist Captain der Mannschaft. Er muss das selber erkennen.
Ich habe mit dem ehemaligen Schiedsrichter lang am Tag nachher über den Match geredet und auch über die Szenen und er hätte das auch gut gefunden.
Ja, und trotzdem, es darf eigentlich dem Xhaka nicht passieren, oder? Du hast ja vorher gesagt, Nerven verloren. Und ja, also die erste Halbzeit, finde ich auch, also der Start war eindrücklich von den Schweizer. Und er eigentlich hält es ja relativ lang, das 0-0. Das wäre dann grundsätzlich zwar ein relativ langweiliges Resultat gewesen, aber ein gutes Resultat unter diesen Umständen. Ist natürlich auch naiv dort, wie sie das Goal bekommen. Ich meine, ja, man kann sich nicht darüber aufregen, ob jetzt, sich denen das Fairplay gehalten haben oder nicht. Aber stellen wir uns vor, die Schweizer hätten das an einer EM gemacht. Sehr wahrscheinlich nicht. Oder? Da hätten sie alles daran gesetzt, das Goal zu verhindern, wenn der Embolo am Boden liegt. Oder? Und das war natürlich naiv gewesen. Und eigentlich nach die 10 Minuten, einfach die letzten 10 Minuten, die überschatten er eigentlich alles, vor allem wegen Granit Xhaka, wegen seiner gelb-roten Karte. Aber bis dorthin kann man ja sagen, mit einem Mal weniger auch noch lang, ist es ein passabler Auftritt in Dänemark.
Du sprichst den Schiedsrichter an, von wegen Pause nehmen, aber es gibt noch ganz viele Mitspieler, Trainer, Staff, also es gibt auch noch ganz viele andere Leute, die hätten sagen können, hey, beruhig dich, es sind noch ein paar Minuten, vielleicht schaffen wir noch irgendwas. Klar, in einer optimalen Situation ist es vielleicht dann auch der Schiedsrichter, der es macht, aber es hätte noch genügend andere gegeben. Und im besten Fall kommt der Spieler selbst zur Erkenntnis und sagt dann die Energie lieber in
logisch,
Spiel.
Logisch, absolut klar. Ich will nur sagen, dass der Schiedsrichter den Match völlig aus der Hand verloren hat. Er hat völlig die Übersicht verloren gehabt und ist ganz wesentlich verantwortlich dafür, dass es aus dem Ruder gelaufen ist. Natürlich keine Entschuldigung für den Granit, er weiss das selber auch, hat es auch gesagt, also alles okay. Aber gleich nochmal, der Schiedsrichter ist verantwortlich dafür, dass der Match aus dem Ruder gelaufen ist. Eigentlich ein harmloser Match.
Wobei die Dänen sind schon überraschend, also ich glaube für die Schweizer überraschend robust auftreten. Wie hat der Innenverteidiger geheißen?
Westergaard.
Der Westergaard, ich meine, könnte man jetzt auch als Komparse bei jedem Wikinger-Film irgendwie aufstellen. am Schluss fräst er doch irgendwie auf der Seite auch nochmal einen um und der ist völlig überrascht, dass er geil
sieht. Der Embolo fräst auch rein und wenn der Embolo dort die rohe Karten überkommt, könntest du auch nicht gross drüber klagen.
Aber Dominik, du bist ja in Kopenhagen gewesen und du bist ja vor allem dann in der Mixzone unten gewesen und ich glaube, der Granit hat dann schon... Er hat vielleicht so 2 Sekunden gebraucht, bis er dann die Einsicht gezeigt hat. Aber er hat sie ja dann gezeigt. Also man hat ihn auch schon anders erlebt, glaube ich, nach so Situationen.
Ja, definitiv. Also das muss man mal zugute halten. Jetzt kann man sagen, beim Xhaka ist die Messlatte relativ tief, was sein Verhalten angeht. Und dass man dann schnell mal sagt, oh, er hat sich gesteigert. Aber er hat sich ja wirklich gesteigert. Das ist ja die Frage, er war mit dieser Frage konfrontiert, dass ihm der Platz weiss nicht passieren darf. Und hat er eben ganz kurz reagiert, was soll die Frage? Er ist da wirklich ein böses Dreiblick, er war mehr oder weniger wirklich so ein bisschen auf Angriff aus. Gewesen. Aber er hat sich dann schnell gefangen und hat sich einsichtig gezeigt. Und ja, für ihn ist ja das schon ein Fortschritt. Eben. Also, er hat ja ein paar so Auftritte gehabt, wo eigentlich mehr oder weniger alles scheißegal war. Er hat ja auch schon droht hatte, keine Scheissfragen zu beantworten. Also in dieser Hinsicht, denke ich mir, sieht man bei ihm schon einen Wandel, dass er auch reifer ist worden mit 31.
Das ist ja bei ihm so ein bisschen die Gefahr, dass er bei solchen Aktionen dann ganz schnell wieder in die Schublade kommt, wo er eigentlich, wenn man guckt, letzte Saison hat er, glaube ich, 5 gelbe Karten in der Bundesliga geholt oder 7 insgesamt in 50 Spielen. Aber wenn es dann er ist, dann ist natürlich klar, dass die ganzen Geschichten wieder hochkommen. Und er kommt dann halt schneller in die Rotsünder-Schublade als andere.
Ja, nicht ganz unberechtigt, selbstverständlich mit seiner Vorgeschichte.
Aber ja, noch gestaunt, nur zwei Platzverweise in 131 Länderspielen. Ich hatte so eher auf 5 Tipp gehabt.
Siehst du?
Ja, wir hatten natürlich dort mal eine Phase bei Arsenal, wo er, genau, wo er doch einmal ein bisschen zugelangt hat, sein oder andere Mal. Das hat sicher den Ruf ein bisschen nachhaltig geprägt, sage ich jetzt einmal. Also ein bisschen nachhaltig, denke ich mir, ein bisschen komisch formuliert, nachhaltig geprägt.
Was man dann gegen Spanien sieht, und das hat Murat Yakin, ja, ist es schon heute gewesen, ich glaube, es war knapp nach Mitternacht gewesen, irgendwie, ich glaube, es dreimal oder viermal gesagt, dass man dann halt schon merkt, wenn er fehlt auf dem Platz. Und der Manuel Kanji hat auch nach dem Spiel noch gesagt, ja, es sei ihm zu wenig geschwätzt worden auf dem Platz. Schon etwas, was der Granit auch gerne macht. Ich war wahnsinnig enttäuscht gewesen. Ich dachte, oh, jetzt ist endlich mal der Denis Zakaria, der ja eben in Monaco so hoch gelobt wird.
Das ist das Beste. Thomas gesehen.
Der Thomas winkt ab wie wild. Wo ja sein bestes Spiel gegen Spanien gezeigt hat. 2021 an der Euro, wo noch wirklich gut war. Ich dachte, ja, jetzt packt er vielleicht mal die Chance oder zeigt, dass er eine mögliche Alternative wäre. Es gibt ja auch noch einen Platz neben Granit Xhaka. Aber ich habe dann schon auch gestaunt, der Murat Yakin nach dem Spiel sagt, ja, ist ja klar gewesen, Spiel gegen Spanien, das liegt dem Döni nicht so, weil ja, da müsste er ja Verbindungsspieler sein, da müsste er Schnittstellen besser machen und er lebt mehr von seiner Dynamik und es ist klar, dass ihm das nicht entgegenkommt, das ist nicht sein bester Oben gewesen. Das ist sicher nicht sein bester Oben gewesen, aber ich denke dann, ja gut, aber wenn du als Trainer weißt, der Ersatz für meinen Verbindungsspieler, der die Schnittstellen besser macht, dem liegt das Spiel nicht, wo wir jetzt werden spielen. Und das ist der zentrale Spieler in deinem Matchplan. Müsstest du ihn dann nicht vielleicht ein bisschen anpassen und sagen, okay, wir spielen jetzt nicht mit dem Granit, wir spielen jetzt mit dem Döni. Also nicht, dass er dann besser gespielt hat, er hat ja keinen Zweikampf gewonnen, aber das habe ich dann schon auch noch spannend gefunden. Also, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, nächsten Match wird es eng, ob der Zakaria auf dem Platz steht oder nicht.
Wobei, was da ja sicher eine Rolle spielt, ist halt wirklich der Platzverweis, oder? Und ab dann hat Spanien nun mal anders gespielt. In der ersten Halbzeit noch weniger extrem, aber in der zweiten Halbzeit auch mit all diesen Wechseln. Sie sind natürlich defensiv gestanden, ist ja ganz logisch. Sie sind tief gestanden, sie sind kompakt gestanden, sind eigentlich der Schweizer mehr oder weniger die Hälfte überlassen. Und haben einfach auf ihre Konten gewartet. Und spätestens dann kann man Zakaria eigentlich mit seinen Eigenschaften nicht mehr brauchen, oder?
Ja, ist ja nicht der Einzige, der das zutrifft. Nein, aber wenn der Kanji fehlende Kommunikation anmahnt, du magst dich noch erinnern, Florian, als wir in Köln am Match waren, der erste Match Schweiz gegen Ungarn an der EM, wie der Xhaka den Dua gecoacht hat, beispielsweise auf dem Platz. Oder? Ich meine, das war also fast eindrücklich. Möglicherweise hat man das im Fernsehen gar nicht so mitbekommen. Aber im Stadion war das sehr offensichtlich gewesen. Und wenn eben dann mal der Chef ausfällt, dann müssten halt andere mal bereit sein, in die Bresche zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele Länderspiele der Zakaria hat. Irgendwie in den 50ern nie etwas. Der Freuler ist wahrscheinlich jetzt etwa bei 80. Oder? Also dann müssten halt die endlich mal Verantwortung übernehmen. Dann erwarte ich von den erfahrenen Spielern, dass sie die Lücken füllen. Das kann nicht der Akanji allein machen von hinten raus, sondern müssen die zentralen Mittelfeldspieler müssen helfen. Dann müsste auch einmal ein Embolo zum Loch rauskommen. Das sind dann die Spieler. Ich kann nicht vom Omeragic erwarten, dass er die Mannschaft führt. Ich erwarte es auch nicht vom Wüttrich, dass der plötzlich die Mannschaft führt im zweiten Einsatz. Überhaupt nicht. Aber von den zentralen Spielern erwarte ich das. Und das haben sie nicht gemacht.
Aber vielleicht sind es halt auch nicht Typen dafür, oder? Gerade Embolo, ein Freuler, sind das Führungsspieler? Haben sie die Eigenschaften?
Aber der Zakaria, du hast ja vorhin gesagt, ist Captain. Der Adi Hütter lobt ihn überschwänglich als besten Spieler von seiner Mannschaft in der letzten Saison in Monaco. Also muss er doch irgendetwas in sich haben, dass er fähig ist, eine Mannschaft zu führen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Captain nicht einfach nur dort ist, zum Platzwahl auszuführen. Sondern dass er eine Mannschaft...
Wimpeli-Tüschle
ist noch viel wichtiger. Oder? Dass er eine Mannschaft kann mitreißen. Und dann müsste halt vielleicht auch einmal bereit sein, dass sie der Nationalmannschaft zeigen.
Das stimmt, aber vielleicht fehlt ihm halt auch wirklich das Vertrauen, oder das uneingeschränkte Vertrauen, das er halt im Monaco vom Hütter hat. Oder? Man denkt, relativ schwierig. Er hat in dem Jahr auch verletzungsbedingt hat er eine sehr kleine Rolle gehabt im Schweizer Nationalteam. Und da auf Knopfdruck nur, weil der Xhaka ausfällt, plötzlich sagen, ich bin jetzt der grosse Zampano, das denke ich mir relativ schwierig.
Klar, aber trotzdem, man hat jetzt nicht gerade Xhaka irgendwie in der fünften Spielminute verloren, man hat wirklich Tage Zeit gehabt, um sich darauf einzurichten. Man weiß, der größte Kommunikator, den wir in der Mannschaft haben, wird gegen Spanien nicht dabei sein. Und dass man dann nach dem Spiel die mangelnde Kommunikation irgendwie bemängelt. Also eben, man wusste, was kommt. Und dann finde ich es auch erstaunlich, dass irgendwie so keiner da einspringt. Und ja, vielleicht sind es nicht die großen Kommunikatoren, aber vielleicht müsste man ja dann auch, wenn man die Verantwortung übernehmen will, sich so ein bisschen vielleicht aus der Komfortzone oder überwinden und sagen, hey, heute springe ich ein, heute gucke ich, das irgendwie zu machen, während Granit Xhaka eben fehlt.
Mir kommt dann beim Zakaria kommt mir eigentlich immer der Fabio Celestini in den Sinn. Das war auch einer, der war im Ausland Captain in Marseille, er war wie Getafe. Er war dort ein anerkannter Spieler gewesen, überall. Und in der Schweizer Nazi hat er sich einfach nie zurechtgefunden. Er hat, vielleicht hast du recht, Dominik, auch Celestini das absolute Vertrauen gefehlt, weil halt dort im zentralen Mittelfeld Johann Vogel absolut unbestritten war. Aber erinnert mich wirklich der Zakaria an Celestini. Einfach sich nicht können wirklich durchsetzen in der Nationalmannschaft.
Aber was für mich schon wichtig wäre, ist auch gerade wegen dieser fehlenden Breite. Wir können ja nicht einen Spieler wie der Zakaria jetzt mehr oder weniger aufgeben im Nationalteam. Man muss eine Rolle versuchen zu finden für ihn. Vielleicht ist die Rolle ja wirklich in der Abwehr, wie das der Jakin ein, zwei Mal angetönt hat. Ich glaube, er hat es jetzt so in diesen zwei Spielen probiert. Ist halt dann zu anderen Sachen gezwungen worden, wegen diesen Platzverweisen. Aber ich würde Zakaria, weil im Mittelfeld, im System von Jakin, in diesem System, habe ich ihn noch nie gut gesehen. Aber mir würde es wundern, wie er sich in Abwehr schlägt. Vielleicht sogar in die Zentralabwehr. Da könnte man der Akanji rechts in die Rührkette, aber das will der Akanji, weiss ich nicht. Aber ich würde es gerne mal sehen, dass man das probiert, weil im Mittelfeld habe ich meine Zweifel beim Zakaria.
Also ich weiß nicht, ob der Akanji mit Jubelschissen reagiert, wenn er quasi den Platz als Chef muss abgeben. Also würde jetzt mal noch ganz leise Zwiebel anmelden.
Aber du kannst auch der Chef in Abwehr sein, ob du jetzt der rechte Innenverteidiger bist oder der zentrale Innenverteidiger. Also.
Beim Akanji hatte ich gestern das Gefühl gehabt, eigentlich, also er hat zumindest für mich von ganz weit weg so gewirkt, eigentlich hat er das Spiel noch so ein bisschen genossen. Also er hat ja wahnsinnig viel Bedeutung ja eh im Spielaufbau, aber ohne Granit hat er natürlich dann noch mehr Bedeutung und hat vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, wahnsinnig tolle Spielauslösungen gehabt. Und dass man als Abwehr auf höhere irgendwie Mittellinie steht und dann einmal gegen den Lamine Yamal muss ein Laufduell gewinnen, so, das kennt er ja von Man City und so. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich passt ihm das Spiel noch so in der ersten Halbzeit. In der zweiten habe ich mir kurz überlegt, müsste man eigentlich nicht den Akanji auf die Position vom Freuler stellen, weil der Remo Freuler, ich weiß nicht, wenn er mal eine Schnittstelle passt, Stand bekommt. Also in dem Match ist es irgendwie ziemlich schnell mal klar gewesen, dass er ihn nicht findet. Er hat ihn dann zwar probiert, hat in der zweiten Halbzeit mehr Risiko genommen mit seinen Pass, was aber eigentlich jeweils immer zum Fehlpass geführt hat. Es ist auch schwierig, die Spanier sind wahnsinnig tief gestanden und so. Aber ich habe irgendwie gedacht, es hat im Zentrum hat eigentlich keiner die Passschärfe und den Blick für offene Räume, wo der Akanji hat.
Also erste Halbzeit ist er wirklich richtig gut gewesen. Er hat auch mal nur einen Block drin gehabt.
Ja, ganz wichtig.
Wäre dann das 3-0 gewesen. Also er hat wirklich eine Souveränität ausgestrahlt und für mich ist er eigentlich fast der beste Schweizer gewesen in dieser ersten Halbzeit. Und finde eben, wie der Yamal abläuft, das ist auch so eindrücklich gewesen. Das hast du so, du hast es richtig gemerkt, er geniesst das jetzt dem 17-jährigen Wunderbub, mal schnell Knöpfe reinzutun. Hast aber in der zweiten Halbzeit auch gemerkt, dass es auch noch die andere Seite gibt vom Akanji. Und das ist gerade beim dritten Goal, wo er völlig unaufmerksam ist. Vielleicht fehlt ihm auch die Anweisung von einem Mittelfeldspieler. Hey, pass auf, im Rücken läuft einer weg. Oder der Wüttrich müsste ihm vielleicht ein Kommando geben. Du, pass auf, kommt noch einer hinten dran. Also der Koselu, glaube ich. Oder wer auch immer. dort ist er so ein bisschen, hat er so ein bisschen sein Schlendrian gezeigt, wo ihm auch ab und zu wie Manchester City unterläuft oder reinspielt, wo vielleicht halt nicht so wahnsinnige Konsequenzen hat, weil man halt dann zwischendrin noch einen Haaland hat, der 3 Goal schiesst, oder? Das ist sicher das Problem. Und dem Hakanji, da bin ich absolut bei dir, Florian, dem Hakanji hat der Xhaka sicher gefehlt.
Wobei eben, also dort darf man ja auch vom Abwehrchef erwarten, dass er die Situation erkennt. Logischerweise, bei Omer Agic gibt es bei Manchester City nicht. Ich meine, wie der schläft bei diesem langen Ball vom Goalie, vom spanischen Goalie. Ja, das ist einfach nicht Nazi-Niveau, aber dort schläft natürlich der Akanji auch. Er lässt den Omer Agic im Stich, er lässt den Wüthrich im Stich. Also es ist eigentlich auch sein Fehler.
Natürlich ist es sein Fehler, ich sage nur, es fehlt auch dort an der Kommunikation. Man könnte auch dem Chef sagen, du, pass auf.
Ja, aber ich finde, also weißt du, jetzt noch da sagen, ja, jetzt fehlt der Xhaka, wo ihm das sagt, ich finde, vom Nakanji darf man erwarten, dass er die Situation antizipiert.
Absolut einverstanden, ich sage gleich, man könnte auch, wenn man ein Gespür hat für die Situation und der Xhaka, wie hätte das gemerkt? Xhaka hätte das Kommando gegeben. Dann hat Akanji 2 Gänge aufgeschaltet und wäre nicht überrascht worden, das war nicht der Joselu, sondern der Ruiz, dann hätte er vielleicht noch reagieren können. Das sagen wir das.
Ich hatte in dieser Situation wirklich das Gefühl gehabt, er spielt Man City. Bei Man City gewinnt der Verteidiger den Ball. Der Flügelspieler von Spanien kommt nie durch und er schaltet ab, weil er sieht, der weite Ball. Das ist ja ein völlig hoffnungsloser weiter Ball, den haben wir. Und geht ins Juggeln, oder? Und wird dann tatsächlich völlig überrascht. Aber so das mentale Abschalten ist für mich, für ihn ist die Situation wie schon abgehakt gewesen. Habe ich das Gefühl gehabt, von seiner Körpersprache. Er sieht ja, er schaut dort an, er sieht ja, das läuft. Und was beim Beci Romero geht schon, absolut schräg ist, oder Dominik, über das haben wir gestern noch schnell am Telefon geredet. Er muss als rechter Aussen einspringen, eine Position, die sicher jetzt nicht die ist, wo er irgendwie seit den D-Junioren shootet. Macht das irgendwie noch interessant, hat mega viele Offensivaktionen, schießt ja ein Goal, wo ihm dann wegen einer Hand vom Remo Freuler im Spielaufbau wieder weggenommen wird, hat nachher nochmal eine gute Chance. Und dann kommt er auf die Position, die er eigentlich kennt, Innenverteidiger in einer Dreierabwehr, und nachher versauft er komplett. Das ist also schon interessant gewesen. Mm.
Das ist jetzt aber ein euphorischer Kommentar vom Dominik, das Brummen.
Ja, nein, ich meine, es gibt nichts dazu zu sagen, oder? Und es ist eigentlich auch schade für ihn, oder? Also, man hat ja zuerst mal so gedacht, ja, eben, also die Ausgangslage für ihn war ja wirklich schlecht gewesen, muss man sagen. Oder rückst kurz vor dem Match in die Mannschaft rein, auf eine Position, die du jetzt wirklich nicht gut kennst. Und für das hat er es ja wirklich gut gemacht, finde ich. Und hat auch gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen Antwort kann sein. Ich meine, das Dergiu, ein EM, der jetzt wieder in U21 auf Bot ist, hat mir auch seine Zweifel gehabt. Also es gibt einfach weit und breit keinen hinter dem Widmer, oder? Und da hat er eben zumindest ein bisschen spannende Ansätze gehabt, der Roman Ragic. Aber er macht sich dann eigentlich alles einfach wirklich kaputt mit diesen 2 späten Gegengol.
Es gibt weit und breit keinen hinter dem Widmer, es gibt weit und breit keinen hinter dem Xhaka, es gibt weit und breit keinen hinter dem Rodriguez. Also ja, es ist weit und breit nichts rum.
Und der, ich meine, der hat hier allen Ecken und Enden gefällt in diesen 2 Matchen. Das Tempo, oder die Qualität in ein 1 gegen 1 zu gehen, also das hat definitiv auch gefällt.
Wenn wir jetzt noch schnell aufs Positive schauen, was ja schon noch interessant ist, dass ich weiß nicht, wenn das das letzte Mal passiert ist, dass wir bei unseren Noten, wenn wir immer tief in der Nacht noch vergehen, hochwissenschaftlich natürlich, dass die Offensive besser daherkommt als die Defensive. Also wenn wir jetzt, wie ich sage, der Ruben Vargas spielt einen ansprechenden Match, er holt den Eckball raus, er tritt den Eckball zum 1-2, er tritt ja nochmal einen Eckball, der aber draußen war, scheint es offensichtlich. Also der Linienrichter dort hat die Linie wahnsinnig gut im Blick gehabt, oder hat er gesehen, dass das 1-0 hinter der Linie war vom Joselu. Und hat viele Dribblings, er probiert viel, solange er halt Kraft gehabt hat. Durch Zeki Amdouni, finde ich, hat eigentlich auch okay geshootet. Nicht nur wegen seinem Goal, sondern er ist wenigstens in der zweiten Halbzeit mal der gewesen, wo er noch ein bisschen probiert hat, mal mit einem Dribbling oder mal eine Flanke reinzuschlagen. Und der Breel Embolo, solange er Raum gehabt hat und nicht schlicht vorne hat müssen stehen im 16er, damit nicht noch mehr Spanier irgendwie am gleichen Ort sind, hat er auch gezeigt, okay, wenn er Raum hat, dann kann er hat mit seinem Körper, mit seinem Speed, kann er durchaus gut shooten. Also das ist schon noch, wenigstens vorne hat es einigermaßen gut ausgesehen.
Aber das ist ja bekannt beim Imbolo, der braucht den Platz, oder? Also dort, die Blattkritik erlaube ich mir, sind in einer halben Minute zu hoch oben gewesen. Wie das meistens so ist bei euch. Nein, aber, oder beim Florian früher noch mit mir zusammen. Nein, aber der Imbolo ist einfach total versoffen. Er kommt dann nicht durch, er kann zu wenig shooten, er braucht einfach wirklich Wiese vor sich, damit er seinen Körper kann gewinnbringend einsetzen. Aber ja, meine Spanier ja, die können auch verteidigen, das haben sie gezeigt. Und die Schweizer sind halt wirklich nicht aussen durchgekommen. Die haben immer in der Mitte, viel zu viel in der Mitte durchwursteln. Und ja, völlig richtig, ein Doi in richtig guter Form hätte natürlich da einiges können bewirken.
Aber was der Imbolo natürlich auch nicht hatte, ist irgendwie brauchbare Flanke oder in der zweiten Halbzeit. Und da hat man halt die fehlende Breite im Schweizer Spiel. Ja, die ist dann eklatant gewesen, oder? Und die ist natürlich wirklich auch zurückzuführen darauf, dass man keine Spieler hat oder sehr wenig Spieler, die halt mal die Grundlinie runterziehen können, auch mal mit Speed und dann die Flanke bringen, oder?
Also der Rodriguez ist es auch nicht. Der wird es auch nicht mehr werden.
Ich bin neben einem Westschweizer SI-Korrespondent gesessen und der hat die ganze Zeit über Michel Abbe schon geflucht.
Ja, ja.
Weil er natürlich hat müssen wahrscheinlich die Genfer, die auf dem Platz ja massenweise plötzlich gestanden sind, verteidigen. Ich habe mir gedacht, der Abbe schon macht es eigentlich, also in der ersten Halbzeit hat er gerade vor mir geshootet, in der zweiten weiß ich es nicht mehr so genau. Und der erste habe ich gefunden, eigentlich macht er es nicht so schlecht. Er macht es halt einfach so, dass er nicht am Ball ist. Seine besten Aktionen ist, wenn er nicht am Ball ist. Aber er hat gute Läufe gehabt. Er ist immer dort so gestanden, dass die Spanier nicht genau gewusst haben, können wir rausgehen, müssen wir ins Zentrum gehen. Eben beim Schuss vom Vargas segelt er in die Mitte und der Verteidiger rennt mit ihm mit. Man muss auch sagen, Lamine Yamal hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt brutal Bock gehabt, defensiv extrem zu arbeiten. Das hat vielleicht auch noch geholfen. Also ich finde, ja, er hat eigentlich vernünftig geshootet.
Ich finde, es macht schon leid, aber es kommt immer sehr auf die Zusammensetzung von dieser Mannschaft an. Oder? Also er hat schon auch seine Stärke, wenn er vor sich auch noch den Platz hat für einen Pass. Ich meine, er spielt den Pass auf Embolo vor dem vermeintlichen 1-1 von Omer Agic. Oder der hat wirklich die guten Stellpässe, die hat ja auch schon eine EM gezeigt, die hat er drin. Aber ja, die hat er jetzt auch in diesen zwei Matchen viel zu wenig können zeigen. Und das, denke ich mir, das ist auch sicher zurückzuführen auf die Spiele, die er noch vor sich hat. Oder? Hat eben einen, hat es einen Doi, der die Räume auftun kann, der den Platz kann machen zwischen der Linie. Und da hat mir, denke ich, in dieser Zusammensetzung kommen halt einfach auch ebisches Stärchen viel zu wenig zur Geltung.
Man sieht, es ist ein Spieler, der dann nicht zu Hause ist, aber der durch die EM das irgendwie so ein bisschen drin hat. Für den ist es nicht komplett neu, wie es jetzt auf der anderen Seite gestern war. Und eben, er macht irgendwie so das, was er gut machen kann auf der Position, macht er gut. Aber eben, es ist sicher nicht die optimale Besetzung, wenn es dann um Kaderbreite geht. Und eben, wenn dann noch auf anderen Positionen ähnliche Fälle dazukommen, dann ist es einfach zu viel.
Also ich wäre wirklich interessieren, wie das rausgekommen wäre gestern Abend, wenn die Spanier Zelte geblieben wären. Und der Trainer, doch relativ grosszügig für die Schweizer, seine zwei Flügelflitzer rausnimmt, den Yamal und dann auch noch den Nico Williams.
Vielleicht willst du es auch nicht wissen.
Es ist vielleicht, ja, vielleicht wollte ich es auch nicht wissen, aber nein, wenn wir natürlich auch noch reden müssen, das ist der ärmste Kerl im ganzen Umzug. Das ist der Goalie. Ich meine, jetzt ist der endlich mal das Nummer 1. Und kommt in zwei Spielen 6 Goal über. Also das ist der Gregor Kobel. Das ist also schon, ja. Ich glaube, er braucht eine gewisse mentale Stärke von seiner Seite, um mit dem umzugehen. Und ich meine, er hat gestern zwei super Paraden drin.
Beide bringen nichts.
Oder? Und nachher hat er eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und kommen noch die zwei Kontergoal und er steht da mit 4 Gegengoal. Allein dem Match. Das Einzige, was du ihm muss sagen, dass ein Goal von seinem Niveau, der müsste das erste Goal in Dänemark, die müsste er heben.
Ja, da kommt er jetzt irgendwie zu weit raus. Aber ich meine, es ist ja schon interessant, dass er hat jetzt noch nicht so viele Matches, aber noch kein Match zu Null gespielt. Es ist schon so, oder? Und dann auch bei dem Kopfball vom Joselu fliegt er ja grossartig. Oder man denkt, ein Mensch von seiner Körpermasse, von seiner Körpergröße kann eigentlich ja gar nicht so explosiv sein. Und dann kommt der Linienrichter und sagt, nein, nein, super, ich habe es genau gesehen.
Zu langsam.
Genau, ich habe es genau gesehen von meiner Position
aus. Wobei, er hat ja schon eher ausgesehen, wie er hinter der Linie weg war.
Ja, aber weißt du noch, WM in Katar, der Japan-Deutschland-Ball, wo auch alle gesagt haben, er ist einen Meter draussen, und dann hat man von oben die Kamera gesehen und dann haben wir gesehen, nein, er ist nicht draussen. Also, ja, der Linienrichter hat es gegeben, es ist okay.
Was ich gleich halt dann überraschend finde, ist, dass man eine Katolinientechnologie
hat. Ja, aber die hättest du müssen installieren. In der Schweiz hat es keine Goallinientechnologie, also die müsstest du ja installieren.
Ja, und Rasen bringen sie auch nicht Stange zu Genf, also ist vielleicht gar ein bisschen viel erwartet.
Ja, aber der Standard für den Wettbewerb, es braucht Torlinientechnologie.
Ja, aber dann musst du jedes Stadion mit dem ausrüsten. Es gibt ja einen Grund, warum das es in der Schweiz das nicht gibt. Also,
wobei,
das sind die Kosten, oder?
Was mich denkt, aus Schweizer Sicht darf natürlich jetzt nicht das Fazit sein, ja, der Schiri ist jetzt zweimal die Schuld an dieser Niederlage. Der grosse V-Entscheid ist die rote Karte gegen Elvedi. Gelb-Rot-Chaka ist richtig. Ich meine, gestern, dass man das Goal aberkennt von Mama Rakic wegen dem Hans von Freuler, das ist für mich nachvollziehbar. Klar ist es aus kurzer Distanz, aber der Freuler hat nun mal die Hand oben, dass man aber dann das 2-2 von den Schweizer nicht zählen lassen, weil
genau das Gleiche passiert.
Ja, eigentlich. Aber nein, aber eben Jamal, ist der Arm ist deutlich angelegt, ist auch sehr kurze Distanz, das denke ich mir auch nachvollziehbar entscheidend. Es kann sein, dass im Vargas gar nicht aus war. Es kann sein, dass das Goal dort, wo der Kobel die Parade macht, dass der Ball hinter der Linie ist. Also mir denkt, es wäre jetzt falsch, wenn man meint, der Schiri ist jetzt schuld an dieser Niederlage.
Nein, das ist ja definitiv nicht. Aber du merkst halt am Schluss, 305 Länderspiele sind zurückgetreten, wenn man so will sagen, mit Sommer, Scher, Shaqiri, jetzt schon vom Akanji, und 130 Länderspiele haben gestern gefehlt mit dem mit dem Granit Xhaka. Macht 435 Länderspiele, die da fehlen in dieser Mannschaft. Und das kann sich eine Nation wie die Schweiz, ja, das kann sie sich einfach nicht leisten.
Plus Widmer, plus ein Doi, die vielleicht nicht plus die mega vielen Länderspiele haben, aber sicher Qualität. Genau.
Was Murat Yakin gestern zu oben auch noch gesagt hat, er hat die Genialität von einem Sherdan Shaqiri vielleicht auch gefehlt. Und Tillmann, du hast ja dürfen die Genialität von Sherdan Shaqiri live und in Farbe beim Testspiel vom FCB in Freiburg beobachten.
Das war genial. Ihr hättet sehen sollen. Ihr habt es leider nicht gesehen, tut mir leid deswegen. Ja, die Genialität hat sich in Grenzen gehalten beim 0-6 des FC Basel.
Ist das unter Ausschluss von der Öffentlichkeit gewesen?
Ja.
Wieso eigentlich? Haben Sie schon so geniale Shaqiri auf dem Platz rum?
Das muss FC Basel und den Sportclub Freiburg fragen. Aber es ist jetzt auch ein bisschen fies, die Genialität in einem Testspiel gegen Freiburg zu vergleichen mit einem Nations League-Spiel gegen Spanien. Weil das sind ja bekanntermaßen in ausverkauften Stadien gerade die Momente, wo er tatsächlich nachweislich ab und zu genial war.
Ja, und er hat ja einen fitten Eindruck gemacht in Freiburg, muss man sagen.
Ja, und doch, ich meine, so ein Shaqiri-Einfall, so ein Shaqiri-Genial-Moment, ein Shaqiri-Schuss, ich meine, sind wir ehrlich, der hätte es gestern brauchen können, wenn man so lange in Überzahl spielt gegen einen Gegner, der so tief steht. Ob es clever ist vom Trainer, nach einem Spiel über die Spieler zu reden, die noch zurückgetreten sind und offensichtlich fehlen, das ist eine andere Frage, denke ich mir.
Ja, das so ein bisschen, weil während der EM war die Genialität nicht immer gefragt, auch nachvollziehbar, aber dann nach so einem Spiel, nach so einer Niederlage dann zu sagen, ja, das hat uns vielleicht gefehlt, in dem Wissen, dass man die Genialität in der Form eigentlich nicht nirgendwo mehr hat in der Schweiz, ist auch, ich habe mich auch ein bisschen gewundert über die Aussage.
Und das zeigt für mich noch etwas, ich meine, der jüngste Spieler bei diesem Zusammenzug war der Rieder mit 22. Und wenn man so denkt, welche Spieler rücken da nachher, welche 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige, wer sieht man über kurz oder lang in diesem Nationalteam? Also ja, man hat ja gedacht, der Umbruch könnte schwierig werden. Jetzt sind schon drei langjährige Leistungsträger zurückgetreten. Ich meine, der eine oder andere von den sehr wichtigen Spielern ist auch schon über 30. Also da sehe ich schon so ein bisschen in ferner Zukunft vielleicht das eine oder andere Problem für die Schweiz.
Ja, zumal du 21 doch immerhin zustande gebracht hast, gegen Albanien daheim 2-1 zu verlieren.
Und damit die Europameisterschaftsteilnahme riskiert, oder?
Sehr stark riskiert, ja.
Ich habe ja auch kürzlich einmal noch die Minuten gezählt, wo Schweizer Nachwuchsspieler in der Super League bekommen. Und das ist ja auch erschreckend. Also ohne FC Luzern passiert da eigentlich fast gar nichts. Also es ist so... Gestern hat mir noch jemand geschrieben, der früher noch mal in einem Vorstand von einem grösseren Fußballclub war in der Schweiz. Können wir mal.
In der Nordwestschweiz?
In der Schweiz. Biegen wir echt langsam wieder in die Phase von der ehrenvollen Niederlagen ein. Wo sind die herausragenden Spieler und so? Natürlich, man muss jetzt noch nicht gerade alle Alarmglocken bimmeln. Aber ja, es ist eine interessante Phase. Ich habe gestern geschrieben, und Thomas hat etwa 2 Sekunden nach Erscheinen vom Text mir per WhatsApp mitteilt, dass er nicht einverstanden ist.
In der Blattkritik.
Genau. Wir sind da sehr offen in der Kommunikation, oder? Also,
als langjährig eingespieltes Duo darf man das machen.
Absolut. Ich habe geschrieben, ja, es ist Nations League und das ist zum guten Glück ist Nations League und nicht schon WM-Qualifikation. Man kann noch nicht das richtig grosse Geschirr kaputt machen. Und Thomas hat gefunden, doch, eigentlich schon. Und ich habe es in dem Sinn gemeint, wenn du mit 2 Niederlagen in eine WM-Quali reinstarten würdest, dann würde der Baum richtig brennen. In der Nations League kann man es immer noch korrigieren. Das haben sie ja das letzte Mal bewiesen mit 3 Siegen in den letzten 3 Matchen. Und B, es ist jetzt noch nicht, man merkt jetzt, okay, es fehlt etwas, vielleicht müssen wir uns wieder gewisse Gedanken machen, funktioniert der Fußball, wenn halt eben gewisse Spieler fehlen, vielleicht müssen wir etwas wieder anpassen, es darf nicht zu gemütlich werden. Ich habe schon vor dem Match geschrieben, eigentlich ist es nicht so schlecht, dass es nicht allzu gemütlich schon wieder wird, weil man hat auch bei der Mannschaft und beim Trainer und so das Gefühl, wenn alles so ein bisschen Schubidu ist, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Und jetzt köchelt es im September und im Oktober und im November sind dann die nächsten 4 Matches. Und dann ist ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Und dann sieht man, ob das verhebt, so wie man es sich jetzt aufgestellt hat.
Ja, du kannst eben schon viel kaputt machen jetzt. Du kannst vor allem eben auch Vertrauen kaputt machen in dich selber. Oder? Also ich weiss jetzt nicht, welcher Spieler aus diesen 2 Matchen wirklich mit einer breiten Brust rausgegangen ist. Also ein Wüttrich, wage ich mal zu bezweifeln, Omer Agic wage ich zu bezweifeln und so weiter und so fort. Zakaria. Also da kannst du schon viel kaputt machen, du kannst auch viel an Goodwill kaputt machen. Natürlich kannst du immer sagen, das ist nur Nations League, aber Nations League hat auch einen Einfluss auf den Lostopf bei der Auslosung von der WM-Qualifikation. Und die WM-Qualifikation ist deutlich schwieriger zu arbeiten als eine EM-Qualifikation, wo der halbe Kontinent vertreten ist und eigentlich ja Leistung ist, wenn du dich nicht qualifizierst. Also es ist eine ganz heikle Situation. Also nach 180 Minuten ist das eigentlich eine erstaunliche Feststellung, so kurz nach einer EM, wo so Friede, Freude, Eierkuchen war. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ehrenvolle Niederlagen gewesen sind, die 2. Also das dünkt mich nicht der richtige Begriff. Also gerade das gestern Abend nicht.
In dieser Hinsicht ist es auch spannend, was für eine Reaktion wird folgen im Oktober. Also muss ja eine Reaktion folgen. Man kann jetzt so sagen, es war jetzt das erste Mal gewesen, ohne Sommer, ohne Shaqiri, ohne Schär, ohne 3 Spieler, wie der Thomas gesagt hat, die sehr viele Länderspiele haben, aber die natürlich auch ihren Platz hatten in der Kabine. Sprich, vielleicht muss man dem jetzt wirklich auch ein bisschen Zeit geben, dass es sich findet. Der eine oder andere Spieler war neu dabei gewesen. Die Jakin hat Erkenntnis gewonnen. Also man kann es ja auch so sehen, oder man kann jetzt wirklich sagen, die Niederlage in Dänemark war unglücklich gewesen. Jetzt oder im Oktober ist die Reaktion gefolgt, gefordert. Wenn die ihnen gelingt gegen Serbien und Dänemark, dann ist man dann wieder auf Kurs. Oder? Aber das tut natürlich jetzt wirklich die 2 Spiele erhöhen, den Druck auf die 2 Matches im Oktober massiv.
Ja, ich glaube auch, die Reaktion ist wichtig und Murat Yakin hat zumindest im Fernsehinterview gestern recht viel geredet von, ja, wir hatten in den entscheidenden Momenten nicht das nötige Glück, das Glück hat uns gefehlt, also schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was Manuel Akanji recht klar angesprochen hat unten in der Mixzone und Also wenn es intern auch so klingen sollte wie ja, uns hat ein bisschen das Glück gefehlt in den entscheidenden Momenten und wenn Granit Xhaka wieder da ist und die anderen Spieler, dann ist schon okay. Das ist sicher nicht, dann kommt, läuft man sicher Gefahr, irgendwie in so eine Richtung zu gehen, die man nach der EM nicht braucht. Aber ich hoffe mal oder halte ihm mal zugute, dass er in der Kabine dann schon die Sachen konkreter anspricht und ändert und eine Reaktion sehen will dann in den nächsten Spielen.
Wobei es ja nicht das erste Mal wäre, dass der Trainer und gewisse Spieler die Situation nicht gleich beurteilen.
Auch wieder wahr.
Was er auch gesagt hat, gestern etwa 7 Mal, ja, einmal hat er sehr schön gesagt, ja, der September, der liegt uns einfach nicht. Das ist ja bekannt. Also, das scheint so eine, ich glaube, Schweizer grundsätzlich liegt der September irgendwie nicht. Ich merke es bei meiner jüngeren Tochter, sie ist auch ein bisschen schon am Ermüden, weil die Schule hat jetzt schon länger angefangen und so, das liegt einem einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ist klar, unsere Spieler, die haben keinen Rhythmus, weil Transfer und irgendwie da noch nicht so viel geschuttet und man braucht den Rhythmus und die müssen so richtig drin sein. Und darum ist irgendwie von Anfang an eh klar gewesen, dass es wahnsinnig schwierig wird. Da hat er gedacht, ja okay, unter Dan, gut, der hat eine Jahresmeisterschaft, aber der shootet ja alle, die shootet ja alle in Dänemark, oder? Warum hat denn der Dan den Rhythmus und warum hat der Spanier den Rhythmus? Weil der seine Meisterschaft viel später anfängt, oder ich komme irgendwie, bei dieser Argumentation komme ich irgendwie nicht raus. Wo er aber sicher recht hat, was er gesagt hat, ist, wenn du als Schweiz gegen Spanien willst bestehen, dann müssen deine Spieler, dann musst du 14 bis 16 Spieler haben, die in Topform sind. Und du musst deine Besten auf dem Platz haben. Und sonst längt es nicht. Und das hat man ja, das hat man am Sonntag gesehen, dass es nicht längt. Also, da hat er schon recht. Aber ich finde auch, es darf jetzt nicht, also es, dass er jetzt nicht Panik schiebt und sagt, es ist alles ganz schlimm, alles kaputt, was wir uns an der Euro aufgebaut haben, das ist ja verständlich. Intern darf schon nicht die Losung sein, ja, sind halt ein paar nicht im Rhythmus gewesen und ein paar haben gefehlt und dann haben wir auch noch Pech gehabt.
Ja, vor allem auch, weil, ich meine, wie viel Schweizer hat den Club gewechselt? Also, er hat ja schon vor dem Dänemark-Match von dem geredet, der Jakin. Ja, dass eben die September zusammenzieht, das sei schwierig, das sei tricky. Und dann bin ich mal schauen, ja, wie viele von den Schweizer Spielern haben eigentlich den Club gewechselt. Ich bin bei Mamdouni gelandet, der ja jetzt gestern nachweislich einen guten Match gemacht hat. Und ich bin beim Rodriguez gelandet, der ja, bei Betis Sevilla relativ Mühe hat, zum reinkommen. Aber wo jetzt natürlich in diesen zwei Länderspielen auch nicht das Problem war. Also das Argument mit dem Clubwechsel, das zieht natürlich auch nicht.
Nein, das ist sicher so. Aber was wirklich, also der Match in Serbien, der ist gut lanciert aus Schweizer Sicht, muss ich sagen. Also die Schallquote könnte gut sein beim Fernsehen. Ja, und dann 3 Tage später gegen Dänen. Und Dänen haben wie sagen wir so schön, Lunter gerochen mit 2-2-0-Sieg. Also die sind voll dabei und möglicherweise werden sie nicht sanfter auftreten in der Schweiz als in Kopenhagen.
Und bei den Dänen ist es noch lustig, die haben den Ersatz-Interimstrainer. Oder? Das ist ja so schon speziell. Sie haben sich nicht können einigen. Sie haben noch keinen Trainer gefunden, dann haben sie einen Interimstrainer eingestellt. Und der hat Stresssymptome gezeigt und ist wegen denen krank gestellt. Und ich glaube, der, was sie dann haben wollen, an die Seite stellen, der hat die Lizenz nicht. Und jetzt ist der mit der Lizenz ist irgendwie der Goalie-Trainer oder so. Und es reicht trotzdem. Also interessant, ja. Wenn wir noch schnell San Marino abfeiern. San Marino.
Sie haben sich ja selber abgefeiert, das reicht, oder?
Ja, zu Recht. Okay, aber wird noch schnell, vielleicht haben es nicht ganz alle mitbekommen. San Marino hat sein erstes Länderspiel gewonnen in der Geschichte. Von 205 Matches vor haben sie 196 verloren.
Und sie das erste gewinnen, Pflichtspiel haben sie gewonnen.
Das erste Pflichtspiel. Okay. Okay. Und zwar 1-0 gegen Liechtenstein. Was einem ein bisschen Sorgen macht oder ein bisschen sorgenvoll auf den Zustand vom liechtensteinischen Fußball blicken lässt, oder?
Ja, wobei du musst sehen, also Liechtenstein hat gestern Abend, es hat mir ein lieber Kollege geschickt, hat also in Gibraltar massive Moral gezeigt, in einem doch relativ bemerkenswerten Match, wo Gibraltar in der 97. Minute 2-1 in Führung gehabt und Liechtenstein in der 100. Minute, muss ich schauen, dass ich kann, nein, in der 100, 104. Minute noch ausgleicht. Also, und dann hat, dafür hat dann noch einer von Gibraltar in der 100. Minute noch einen Platzverweis eingefangen. Also Liechtenstein hat Moral gezeigt, Charakter, was auch immer.
Ist sicher eine sehr hitzige Atmosphäre
extrem. Ich meine, und Liechtenstein ist ein Spieler, habe ich im Blick gelesen gehabt, der hat dann erzählt, sie haben zu viel Respekt gehabt von San Marino, darum haben sie verloren.
Okay.
Ich habe gerade noch schnell nachgeguckt, mein absoluter Lieblingsspieler San Marino, Adolfo Hirsch, 38 inzwischen, habe leider geguckt, er hat im letzten September sein letztes Länderspiel gemacht, war nicht dabei, dem hätte ich es extrem gegönnt, aber Adolfo Hirsch hat es leider nicht geschafft.
Hast du es lieblich?
Nein, leider nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche Jubiläums-Fanshop-Trikots, vielleicht kaufe ich mir eins.
Ich sehe dich auf Instagram unterwegs, ja, kannst du mal schreiben. Mal an. Ja.
Sehr schön. Und sonst habe ich eigentlich gar nicht so mitbekommen, was umeinander geschüttet worden ist. Ich bin so auf die Schweizer konzentriert gewesen.
Also die Engländer haben noch in Irland 2-0 gewonnen. Der Trainer von den Engländern, ein Interimstrainer eigentlich auch.
Aber nicht der Ersatz-Interimstrainer.
Der Ersatz-Interimstrainer, der ist ja in Ir und der hat dann die Idee gehabt, weil der Match in Irland war, ich gucke jetzt mal aufs Trainerbänkchen von den Iren. Bis man ihm hat müssen beibringen, du bist jetzt da auf dem falschen Platz. Und er hat sich dann rausgeregt damit, ja, er sei früher auch Nationalspieler gewesen, darum kennen das Bänkchen so gut, weil er so viel Ersatz gewesen sei. Nein, die Engländer haben dann relativ sicher 2-0 gewonnen, das weiß ich. Und die Italiener haben die Franzosen geschlagen.
Mit einem fantastischen Goal von Di Marco, muss man noch sagen.
Ja, also die Italiener haben eigentlich der EM-Nachwehen deutlich überwunden, mit dem 3-1 würde ich mal behaupten.
Man könnte noch sagen, dass Deutschland vermutlich Weltmeister wird. Also ich gehe schwer davon aus.
Fällt nur etwa 44 Match bis dahin.
Kann jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
Weltmeister, oder? Also das hat ja der Nagelsmann noch direkt nach dem Ausscheiden der EM hat ja schon den Weltmeistertitel als Ziel mehr oder weniger ausgerufen. Ja,
müssten wir jetzt auch nicht mehr groß diskutieren eigentlich.
Also deine Landsleute sind wieder ganz groß dabei mit Vieren und das Fünfer gegen Ungarn.
Okay, ich sage ganz bescheiden WM-Finale. Und dann kann immer an einem schlechten Tag kann immer alles passieren.
Wobei, wir sind noch ein schöner Nachtrag zu England, Irland finden, ist ja so, der Rice und der Grealish, die die zwei Goal machen für England, das sind ja auch Iren. Die haben früher in die Junioren-Nazi für Irland gespielt, sind darum in Irland auch als Snakes begrüßt worden von Fans mit irgendwelchen Bannern und so weiter und dann schiessen sie schnell die Iren ab, das ist schon noch schön.
Ist es schön? Frage ich jetzt gerade spontan.
Aus englischer Sicht aus schon.
Hast du Sympathie für die Iren oder was?
Ja, ich weiß auch nicht, als Schweizer hat man doch immer so ein bisschen Sympathie für die Kleinen in der Tendenz. Und das ist schon nicht, also wenn du dann nicht so viele tolle Fußballer hast, und dann gumpen sie alle noch zu den Engländern ab, das ist schon.
Gut, die Schweizer profitiert ja auch von dem, dass der ein oder andere Schweizer Spieler auch für eine kleinere Nation kann spielen, oder? Also.
Das ist richtig. Sind sie in England aufgewachsen? Sicher im Fußball in England sozialisiert worden, oder so kann man es vielleicht sagen.
Ja, der Lee Carsley ist auch in Birmingham aufgewachsen und hat dann 40 Länderspiele gemacht für die Iren. Also das ist eine altbekannte Geschichte. Aber Irland kann man sowieso nichts dagegen sagen, solange das beste Bier von der Welt von dort herkommt, ist alles gut mit dem Land.
Du wirst uns melden, wenn das nicht mehr der Fall ist.
möglicherweise wird das noch relativ lange der Fall sein.
Beste Italiener auch, oder was?
Beste Italiener könntest du nicht in Irland, nein. Auch nicht.
Jetzt habe ich gedacht, vielleicht reicht es uns noch, aber es reicht uns nicht.
Dass wir noch Vorschau machen auf Göpprundi am Wochenende.
Auf Göpprundi, genau.
Und schneller Transferüberblick und das machen wir alles noch schnell.
Genau, nein, dass wir noch schnell, könnte ich sagen, gegen Wand, die Frauen von Servette in der Champions League Quali shooten, aber das wird erst später ausgelost. Die haben noch eine Hürde überspringen, dann sind sie wieder in der Gruppenphase.
Also die Sendung 251 war eine Premiere. Sie haben das erste Mal einen extremen internationalen Exkurs gemacht.
Am Schluss?
Ja, immerhin, so, 5 Minuten lang.
Genau, aber nicht von euch, nicht von mir, die merken das.
Wenn du nicht da bist, dann läuft ja alles aus dem Ruder.
Genau, am Wochenende ist Göpp bei den Männern und GC hat ja Probleme mit Liedern, wo zu viel Tradition drin vorkommt. Und sie gehen zum FC Thun, darum bin ich gegraben, ob es vom FC Thun vielleicht irgendein Lied gibt und es gibt eins. Ich weiß nicht, ob es eine gute Neuigkeit ist für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es ein Lied gibt. Das ist aus dem Jahr 1982. Dort ist der FC Thun in der, ich glaube, es in der zweiten Liga gesehen und haben aber trotzdem ein Lied rausgegeben. Peter Traxel, Sextett und Dritter.
Und Dritter?
Ja, loset wenigstens, also wenn es euch gerade ablöscht, loset wenigstens die ersten vier Ziele vom Text. Es ist nämlich herzig. Es ist, nachher kann man dann à volontiers weiterlosen, aber die ersten vier Ziele. Ich gehe auf Le Locle am Sonntag, Samstag.
Sei schlecht Wetter, also Schirmwetter in Le Locle.
Schirmwetter, ja. Der Loris geht auf Thun, zum GC zu schauen. Wo ist der FCB unterwegs, Tillmann?
Start Nione. Und ich kann dir absolut überhaupt nicht sagen, wer hingeht, aber ich bin's nicht.
Das ist ja immerhin das. Das ist schon mal
die wichtigste Information eigentlich.
Genau. Und die Young Boys?
Die sind WWE.
WWE ist wie viel die Liga?
Promotion League.
Okay, also das ist nur noch ein 5-0 und kein 10-0 mehr oder so.
Ja, früher wäre das durchaus ein Stolpersteig gewesen für IBE. Ich glaube aber jetzt trotzdem schlechten Saisonstart, gerade in der Super League, ja, werden sie die Aufgabe bewältigen zumindest.
Das ist was du nächste Woche einspielen kannst, wenn IBE dann ausgeschieden ist.
Ja, aber dann, nein, dann machen wir vor, dann rühren wir das Trümmeli rühren für die Champions League, oder? Die Foto dann auch nächste Woche noch.
Also es interessiert zwar niemand, aber ich gehe Winterthur Wiel schauen.
Das ist aber ein Derby. Aber.
Das ist ein Derby erstens und zweitens mit einem Kandidaten aus der Premier League, sage ich schon, aus der Super League. Nicht so dreckig lachen, Tillmann. Aus der Super League, die auf wackeligen Füßen steht in dieser Runde.
Und IF Juventus hat eigentlich keine Chance gegen Sion, wenn Sion im Göpp wieder so auftritt wie in Delémont zuletzt.
Ja, aber Delémont ist ein Göpp-Schreck. Also kann man nicht vorstellen, dass Sion ein Problem hat gegen IF Juventus.
Wir haben uns vorhin noch gefragt, ob der CC mit dem Ferrari einfährt, ob der Privatjet nimmt auf den Flughafen. Aber das können wir vielleicht dann. Du hast ja regen WhatsApp-Kontakt mit dem CC, oder, Thomas? Du kannst dir das fragen dann.
Ich frage ihn. Ich werde knallhart recherchieren.
Weil er war ja begeistert gewesen, dass das Sion-Trikot irgendwie plötzlich an der US Open gedreht worden ist. Und Thomas, du als alter Influencer hast es doch sofort erkannt. Du kannst vielleicht nochmal schnell erklären, wer das Sion-Trikot dreht
hat. Also das war für mich auch wirklich das Überraschendste gewesen an dieser Geschichte. Nicht, dass der Travis Scott, der US-Rapper, Sion-Trainer über die Zügel an hatte, sondern Thomas, der Travis Scott, recherchiert hat, du jetzt kennst, oder? Und vielleicht sogar Musik hörst, oder? I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yo.
Nein, also Rap ist nicht meins, Also ich muss auch sagen, ohne Google hätte ich es nicht herausgefunden, wer das ist.
Nein, zerstört in mein Bild, weil ich bin davon ausgegangen, dass du nach dem Travis Scott auf Instagram folgst. Und darum sofort mitbekommen hast, dass er im Sion-Trainer dort...
Für das habe ich Kollegen, die mich eindecken mit einigen ganz wesentlichen Sachen.
Aber vielleicht muss man noch am CC seinen Kommentar dazu auflösen, oder Thomas?
Er hat sehr viel Geschmack, hat er geschrieben.
Der Travis. Ja, er wird sich freuen, der Travis,
natürlich,
dass ihm das attestiert wird.
Natürlich.
Vielleicht, also man weiß es nicht, vielleicht geht er ja IF Juventus gegen Sion schauen. Einfach mal auf
Muttergrund. Der CC kommt sicher mal auf die Idee einzuladen ins Wallis.
Auf Muttergrund ist das, Thomas? Oder
das ist Muttergrund, ja.
Ja. Also ich würde mal vorbeigehen.
Wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle.
Ja. Und sonst... Sonst hast du halt Blödsinn erzählt. Sonst ist Travis Scott dort und ganz Haufen Leute. Und kein Match. Okay, also... Wir kommen in einer Woche wieder, eben das Wetterwettbewerb läuft und wir tun dann in einer Woche auflösen, wer gewonnen hat. Wow, das wird mega cool. Und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir dann irgendein Datum finden, dass das dann auch klappt mit dem Vorbeikommen. Bis in einer Woche und eben, lasst die ersten vier Songziele auf euch wirken. Ciao zusammen. Rot und Weiss, das ist eine Farbe Pracht. Die gibt uns jeden Sonntag Kraft.
Mehr vom FC Thun, das ist doch klar. Wir sind rot-weiss, noch mit grauen Haaren. Mehr vom FC Thun, das ist doch klar. Wir sind rot-weiss, noch mit grauen Haaren. Beim FC Thun, das wissen wir schon ewig lang. Da sind wir gleich, sind du, wir bleiben beinahe an. Unser Schlachtruf gibt uns Mut. Wir machen FC Thun, FC Thun, heute geht alles gut. Brüder, einisch ist es Abwehrheit. Wir sind fürchterlich weit runtergeht. Mach doch nichts, hey, mir ist alle gesagt. Rot und weiss ist alles, was er zählt. Mach doch nichts, hey, mir ist alle gesagt. Rot und weiss ist alles, was er zählt. Wie man sie tun, das wissen wir schon ewig lang. Da sind wir gleich, sind und wir bleiben wieder an. Unser Schlachtruf gibt uns Mut. Wir machen FC Thun, FC Thun, heute geht alles gut. Unser FC wird nie untergehen.